Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eule-Podcast, diesmal mit dem Historiker, Journalisten und Buchautor Tobias Prüver. Die Beschäftigung mit den damaligen Ereignissen, vielmehr noch mit den Forderungen und Schlussfolgerungen von 1525, mögen den Blick weiten auf die Notwendigkeit von Utopie. Ohne diese ist gesellschaftliche Entwicklung nicht zu haben. Ein Denken über das Reale hinaus eröffnet Möglichkeitsräume und das kann motivieren. Tobias Prüver schreibt in seinem Bauernkriegsbuch aus ostdeutscher Perspektive über die Wirkungsgeschichte von Thomas Müntzer und die Erinnerung an den Bauernkrieg über die Jahrhunderte hinweg, die verschiedenen Interpretationen und Vereinnahmungen. Aus dem Buch stammt das Eingangszitat über den Wert der Utopie. Ich freue mich auf das Gespräch, das unseren Bauernkriegszyklus im Sommer 2025 im Eule-Podcast zu Ende bringt. Hallo an Tobias Prüver.
Hallo.
Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Du hast, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Buch über den Bauernkrieg geschrieben. 1525 heißt es, Thomas Müntzer und die Revolution des gemeinen Mannes. Und wir wollen heute zum dritten Mal in diesem Sommer über den Bauernkrieg sprechen, anlässlich des 500. Gedenkjahres oder des 500. Jubiläums des Bauernkrieges. In den beiden Episoden, die wir dazu schon hatten, mit Lyndall Roper und Thomas Kaufmann, ist Thomas Müntzer schlecht bei weggekommen. Ist dein Buch eine Ehrenrettung Thomas Münzers?
So war es nicht geplant, aber in gewisser Weise ist es natürlich eine Korrektur des Bildes von Thomas Müntzer. Also Thomas Müntzer wurde 400 Jahre lang eigentlich als der böse Dämon, der Bauernverführer bezeichnet, wurde dann spätestens ab der Arbeiterbewegung des 20. Jahrhunderts halt irgendwie ein bisschen zu sehr glorifiziert, in der DDR dann sowieso zu dem Bauernhelden hochgejazzt, der natürlich auch nicht war, aber er war meines Erachtens eine spannende Figur und der auch nicht einfach der Verführer oder der, wie es ein Theologe vor ein paar Jahren genannt hat, so eine Art Taliban oder sowas war, das war ja meines Erachtens auch nicht. Also in dem Sinne hat die Beschäftigung mit Thomas Müntzer mir nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall, glaube ich, eine ehrbare Figur in der Geschichte war.
Also Teil der Historisierung ist ja, dass man da auch geteilter Ansicht sein kann. Thomas Kaufmann hat nochmal ganz stark seine Kritik auch an der Gewalthaltigkeit von Thomas Münzers Verkündigung deutlich gemacht.
Ja, Moment mal, das stimmt aber alles so nicht. Also Kaufmann, ja klar, ist Medienwissenschaftler, er geht halt nur diskursiv von Schriften aus. Und ja, Münzer war gewalttätig in seiner Wortwahl, aber das waren Luther und Co. nicht anders. Also wenn, dann müsste man alle in diesen einen Sack stecken. Also da würde ich die Kaufmann-Kritik da schon mal relativieren. Ich mag sein Buch und den Bauernkrieg als Medienrevolution. Ist hübsch und gut, aber er vergisst ein bisschen zu sehr die Sozialgeschichte und die Ereignisgeschichte. Also wenn die wirklich so mordend unterwegs gewesen wären. Also geht da, glaube ich, Luther ein bisschen auf den Leim. Es gab halt, also diese ganzen Erzählungen von damals, die stimmen halt einfach nicht. Also die haben nicht überall, die haben Burgen geschliffen und so weiter und Klöster gestürmt, aber die haben nicht ständig gemordet. Also die Blutzoll mussten sie zahlen, weil die Rate des Bluttätigen, des Mordens war auf jeden Fall auf Fürstenseite. Also die Kritik muss Kaufmann sich leider dann auch anziehen, dass er da leider, glaube ich, historisch ein bisschen, das klingt jetzt ganz ganz hart, aber vielleicht machen wir es in einem Podcast. Uninformiert ist, was Ereignisse angeht. Entschuldigung, aber das muss dann vielleicht draußen.
Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Geschehnisse von damals zurückzublicken. Genau. Thomas Kaufmann macht das eben, wie ja schon der Untertitel seines Buches zeigt, eben mit den Medien, mit dem Schrifttum der damaligen Zeit. Und wir sind in diesem Sommer natürlich auch schon auf den Konflikt zwischen Luther und Münzer eingegangen. Und da hat Lyndall Roper auch schon eingebracht, dass also auch die Sprache von Luther sowas Vernichtendes und Gewalttätiges hatte, was auch viele seiner Anhänger und seiner Mitstreiter damals an Luther auch entsetzt hat. Also das Bild ist sehr viel komplexer geworden in diesen drei Podcastern hoffentlich auch und natürlich auch durch diese Riesenschinken, die Thomas Kaufmann und Lyndall Roper unter anderem ja geschrieben haben. Dein Buch ist wesentlich kürzer und beginnt mit dem 5-Mark-Schein der DDR, auf dem Thomas Müntzer abgebildet war. Und das fand ich auch deshalb spannend, weil die Instrumentalisierung von Münzer ja eine Ost-West-Geschichte ist. Also da ist unterschiedlich. Ja? Warum mit diesem 5-Mark-Schein Ostmark, DDR-Mark anfangen, den ja doch ganz, ganz viele Menschen nicht mehr erinnern, weil das schon sehr, sehr lange her ist. Also es sind jetzt 35 Jahre.
Ja, genau deswegen. Also ich habe ja nun, vielleicht ist es Einordnung, kein Münsterbuch an sich geschrieben, sondern es ist irgendwie ein Buch über Thomas Münzer, aber auch Thomas Münzer in Rezeptionsgeschichte und Thomas Münzer und Bier irgendwie so. Also ich komme aus der DDR, das ist vielleicht schon nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen. Ich bin Münzer aufgewachsen und Münzer war natürlich neben Jan Hus, der auch so als so ein Held des ja, Widerstand von unten halt damals halt in der DDR halt galt, war Münzer eben natürlich auch immer erstmal so ein ja, der Bauernanführer, der natürlich nicht war, also richtig, aber damit bin ich aufgewachsen mit dem Bild. Nach der Wende war von Münzer eigentlich keine Rede mehr. Und in meinem Geschichtsstudium dann irgendwie habe ich mich erst mit Hus beschäftigt und dann nochmal mit Münzer und war mir klar, irgendwas ist da halt eben gerade eine Traditionsgeschichte irgendwie spannend, also gerade diese Auseinandersetzung mit solchen Figuren. Und dann habe ich natürlich das Ereignis, Jahr oder das Jubiläumsjahr halt genutzt, mich vor allem damit zu beschäftigen, was denn Münzer in späteren Generationen und insbesondere natürlich dann im 20. Jahrhundert irgendwie ausgelöst hat. Und deswegen dachte ich mir, ist es halt irgendwie catchy, mit diesen 5-Mark-Schein anzufangen, weil ich fange ja mit an mit so, die einen werden sich an Münzer extrem erinnern und die anderen werden von Münzer noch nie was gehört haben. Und es hat sich halt auch während des Schreibens des Buches, wenn ich, bestätigt, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe oder mit Freunden oder anderen Menschen, was ich gerade für ein Projekt habe und ich erzähle Thomas Münzer und die einen sagen total spannend, ich war auf der Thomas Münzer Schule, ich habe in der Thomas Münzer Straße gewohnt oder irgendeine Art von Verbindung mit Thomas Münzer, also alle, die halt irgendwie vor 89 halt irgendwie in der DDR sozialisiert worden sind und fast alle anderen, also es ist natürlich kein harter Bruch, aber man kann das schon, also es gibt Studien, also kleine Umfragen dazu, aber ich habe es gerade selbst anekdotisch gemerkt, und viele, die eben in Westdeutschland oder woanders sozialisiert worden sind, oder eben jünger sind, das ist genauso. Also, wer halt nach 89 auf dem
In
Gebiet
Ostdeutschland, ja.
geboren, genau, in Ostdeutschland geboren ist, hat auch so wie keine Ahnung mehr für Thomas Münzer oder irgendeine Idee, außer dass vielleicht noch eine Straße da heißt, aber.
Ich bin ja 88 geboren in Dresden, also eine andere ostdeutsche Biografie. Und ich habe das, also ist auch echt auch lange her, aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass der Bauernkrieg als ganzes Geschehen noch Thomas Münzer im Besonderen bei uns im Geschichtsunterricht eine große Rolle gespielt hat.
Genau, dann war es auch vorbei, genau.
Genau, ne? Und dann unterscheiden sich unsere Ostbiografien ja sicherlich noch dadurch, dass du im Buch so schön schreibst. Und das dann brichst dein Versprechen. Du sagst nämlich, das mit der Theologie, das lasse ich mal. Das überlasse ich Menschen, die religiös musikalischer sind. Und dann folgt ein Kapitel, in dem du ausführlichst theologisierst. Aber da kommen wir noch hin.
Naja, ich komme aus der Philosophie, das ist ja quasi die.
Es gibt ein Reservoir, habe ich jetzt auch gerade in dem, was du gerade schon gesagt hast, festgestellt. Es hat ja schon oder es ist schon bedenkenswert, warum Hus und Münzer Prediger waren.
Auf
Denn
jeden
da
Fall.
ist ein Reservoir an. Hinten im Buch bei dir steht Utopie, ja, das vormals eben religiös gefüllt wird und in der evangelischen Predigt bei Hus und bei Münzer ist das ja auch immer da. Also es geht natürlich auch um Zeitdiagnose und Gesetz, ne? Also lutherisch gesprochen Gesetz, aber dann ist eben auch noch die andere Perspektive, die Hoffnungsverkündigung, ne? Also das,
Genau.
was dann Luther gesagt hat, Gesetz und Evangelium. Selbst wenn man jetzt den Glauben dann eben, wenn man nicht mehr religiös musikalisch ist, da ist irgendwie vielleicht sogar eine Leerstelle oder zumindest ein Reservoir oder irgendwas, wo ein Gefäß darauf wartet, gefüllt zu werden mit einer Zukunftsvorstellung,
Ja.
mit einer Utopie. Insofern hat, ist, finde ich mal, jenseits der Instrumentalisierung durch die DDR, finde ich, kann man das gut nachvollziehbar halten, warum es christliche Prediger waren, die da irgendwie für Leute, die eine Vorstellung haben von irgendwie einer Verbesserung in der Zukunft, auch irgendwo noch Anknüpfungspunkte bieten. Ja?
Mich hat natürlich bei Münzer gereizt, dieser radikale Individualismus, also er kommt aus der deutschen Mystik, Meister Eckhart und Co. halt gelesen. Ich meine, Meister Eckhart mich, also komme aus der Philosophie, bin absolut unreligiös, aber fand Meister Eckhart zum Beispiel mit der Mystik immer schon sehr spannend, weil die halt eben nicht über das Kollektiv gehen, sondern ja, über das Individuum gehen. Also man muss Gott selber erfahren, die Gotteserfahrung muss einen selber ereilen. Das ist halt radikal individualistisch und nicht im Sinne von kapitalistisch individualistisch, aber erstmal so sagen, sein eigenes Ding sozusagen machen, um es mal so flapsig, punkig zu sagen. Und das ist halt massiv bei Münzer halt gegeben, bei Hus schon ein bisschen angesiedelt und auch bei Wycliffe, der ja sozusagen noch ein bisschen früher ist in England. auf denen ja Hus und auch Münster zum Teil rekurrieren, so müssen die eigenen selben Argumente haben. Und das hat mich halt gereizt, sozusagen dieses Widerstandsdenken, was eben theologisch geformuliert worden ist, das fand ich natürlich wichtig und deswegen musste das natürlich dann ein kleines theologisches Kapitel dann doch sein, keine Frage.
Ja. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu den
Ja.
unterschiedlichen Ostbiografien, denn es ist völlig klar, dass Münzer uns als Heiliger nichts taugt. Da ist so diese religiöse Dimension wäre dann da wieder drin. Er taugt auch nicht als Vorbild in einer verantwortlichen Leitungsposition in der Demokratie, um Himmels Willen nicht. Ja,
Ja.
was taugt er uns denn?
Na, erstmal taugt er, wenn man das nochmal so möchte, als jemand, der eben seinem Gewissen und seiner Überzeugung gehorcht. Das ist erstmal sehr spannend, finde ich. Ja, ein Mann der Tat, der halt um hingeschaut und zugehört hat. Also, wenn man weiß, also Luther hat viele Schriften in die Welt gesetzt, hat sich mit den Fürsten verbündet und ähnliches. Münzer hat halt an allen Orten, er wurde ja oft vertrieben oder hat oftmals nur ein halbes Jahr, ein Vierteljahr oder man ja irgendwie wirken können, war immer ein Mann der Tat, Mann der Praxis. Also der hat halt, klar, der hat ein Korrespondentennetzwerk gehabt zu irgendwelchen vorwiegend Handwerker und anderen Schichten und eben nicht das zu den Fürsten und war aber immer da, wo er da war, war er halt eben Seelsorger, richtig. Also der hat sich sozusagen um die Nöte der Menschen direkt gekümmert. Also der war sozusagen nicht...
Dem Weltenlauf nicht entrückt.
Genau, das ist gute Formulierung, genau. Ich denke mal vor uns was so, nee, der hat halt ständig gewirkt, also nicht umsonst, der war der Erste, der halt irgendwie liturgisches Liedgut halt vom Latein ins Deutsche übersetzt hat. Der hat die ersten Predigten auf Deutsch hat nicht Luther oder irgendjemand gehalten, sondern das war Münzer. Er hat eine umfassende Kirchenreform halt schon vorgedacht und umgesetzt zum Teil. Also er war wirklich um den sogenannten gemeinen Mann, den Begriff können wir vielleicht noch kommen, wirklich besorgt. Und er war kein Salonbolschewist oder Salonrevolutionär, sondern er hat halt irgendwie einen Mann der Praxis gemacht. Und das fand ich halt irgendwie sehr spannend so. Deswegen wissen wir natürlich auch nicht, wie seine gesellschaftlichen Vorstellungen insgesamt waren. Die waren garantiert irgendwie theokratisch und sonst wie. Deswegen als Demokraten ihn irgendwie verschreien müssen wir nicht. Aber er hat die Menschen mit einbezogen und er hat sich nicht als Anführer vor sie gestellt, sondern das waren immer so kleine radikaldemokratische Momente in dieser Gemeinde-Idee, die er halt mit vertreten hat. Also er war in den Städten unterwegs und immer wurde irgendein Rat geformt und er war nicht der Mensch, der sich da an die Spitze gestellt hat. Der war bestimmt laut und so weiter. Da würde ich von ausgehen, so allem, was man weiß. Also man weiß ja nicht viel von ihm, aber irgendwie waren da immer so, ja, so Basis oder kommunale Elemente halt irgendwie dabei der Organisation. Und das ist für die Zeit, 500 Jahren schon. Das war damals sehr fortschrittlich, meines Erachtens.
Genau, also die Ziele der Bauern sind ja in den 12 Artikeln da zusammengefasst, auf die wir in diesem Sommer schon ein paar Mal zurückgekommen sind. Und zwar nicht nur bei Lyndall Roper und Thomas Kaufmann, sondern auch im Mosaikheft. Das hat ja auch heute noch eine breite Rezeptionslinie.
Ja, da ist ja auch alles noch, da ist ja eigentlich noch nicht erfüllt.
Genau, also im Großen und Ganzen mal auf Fachbegriffe gebracht, geht es um die gemeinschaftliche Verwaltung und die kollektive Nutzung. So steht es dann bei dir.
Genau.
Das klingt dann schon wieder so unintellektualisiert, ne?
Nee.
Nee?
Nee.
Also wir haben das historisch schon betrachtet, da geht es um die Landrechte, da geht es natürlich auch um die sehr unterschiedliche Form von Leibeigenschaft, die regional auch sehr unterschiedlich ist. Das müssen wir gar nicht nochmal einholen, sondern ich würde tatsächlich in die Gegenwart gehen. Wenn wir über die gemeinschaftliche Verwaltung von Ressourcen sprechen, dann scheint es doch heute sehr aktuell zu sein, beim Land, auf dem Land, im ländlichen Raum sicher, aber mit Ressourcen kann ja noch viel mehr genannt oder gemeint sein und das führst du in deinem Buch auch aus. Also gemeinschaftliche Verwaltung von Ressourcen, was könnte das heute 2025 meinen?
Na, also sehr weitgehend. Also wir haben einerseits, ich komme gleich auf Creative Commons und andere Sachen vielleicht noch, aber erstmal haben wir derzeit weltweit, also wir müssen ja nicht nur auf Deutschland schauen, alle so Phänomene wie Landgrabbing, wir haben irgendwie Kriege um Wasser, wir haben Sandkriege, also Ressourcen, das ist halt ein Punkt. Wenn wir es jetzt sagen, enger einschnüren, jetzt auf Deutschland oder auf Europa oder auf die sogenannten demokratischen Staaten, dann sind wir auf jeden Fall auch dabei mit. Wir haben immer noch großen Diskussionen. In Deutschland geht halt ein bisschen weniger. Das war vor 15 Jahren noch ein bisschen anders. Privatisierung von Wasserwerken Elektrizitätswerken und ähnliches. Also die ganzen Allgemeingüter. Die Bahn soll irgendwie immer noch profitabel sein. Das wäre genauso. Mobilität würde man heutzutage meines Erachtens sagen, ist ein öffentliches Gut. Das wäre eine Sache, über die man streiten sollte oder eben darüber diskutieren sollte, was denn öffentlich nutzt beides und natürlich sind wir dann bei dem ganzen, also Allmende heißt das, bei den Bauern damals, Creative Commons oder Commons ist das englische Begriff für die Allmende und deswegen sind wir schon bei Creative Commons, hört natürlich nicht auf dann eben bei materiellen Dingen, sondern geht natürlich genauso Zugang zu Wissen, wo wir natürlich beim Internet sind und dann sind wir bei den Creative Commons, das Wort steckt dann auch schon drin, also Zugang zu freier Software, zu freier Zugang zu Wissen. Wikipedia zum Beispiel ist sozusagen das eines der wichtigen Beispiele für so eine Creative Commons-Geschichte, dass irgendwie Leute gemeinschaftlich was tun. Das ist ja die Allmende-Geschichte plus halt eben als zweites, was da eng damit dranhängt, dass sie halt damals halt eben auch schon, was man heutzutage immer so als Novum des 21. Jahrhunderts ansieht, diese ganzen Shared-Geschichten, so Carsharing und sonst was. Das war damals Praxis, also man hat sich Werkzeuge ausgetauscht, man hat gemeinsam Mühlen zum gemeinsamen Nutzen gebaut und ähnliches. Also auch die Idee Gemeinschaft genutzten Sachen könnte man einfach wieder ein bisschen hervorrufen. Gemeinschaftlich genutzte Güter ist mir extrem wichtig, weil es, glaube ich, die wichtigste Forderung von damals halt irgendwie ist, weil die immer wieder auftaucht.
Ich bin ja bei der Sharing oder Shared Economy sehr viel skeptischer. Airbnb, das kennt man ja noch in den größeren Städten in Deutschland als Problem tatsächlich auch. Ja, also wenn dann für Ferienwohnungen im Grunde genommen, um mal den normalen hergebrachten Begriff zu benutzen, eben eigentlich Wohnraum so genutzt wird, ja, damit Leute damit Umsatz machen, stattdessen, dass da Leute wohnen, dann ist das ja eigentlich im Grunde genommen, steht das im Widerspruch gegenüber den Ideen von 1525, glaube ich, das lässt sich schon recht einfach so sagen. Und es ist, glaube ich, wäre auch eine totale Engführung, wenn man sagt, hier, es gibt ein paar Akademiker, die ihre Lastenräder gemeinsam nutzen und einen Kalender haben, wer wann das Lastenrad benutzen darf, was eigentlich mal 5.000 € gekostet hat. Da reden wir ja schon wieder mit sehr viel mehr Privilegienhintergrund, als dass der in Anführungszeichen, sage ich ganz bewusst, gemeine Mann damals eben hatte. Du hast vorhin angeregt, wir würden noch mal über den Begriff reden. Ich würde das fast schon ein bisschen abkürzen. Es ist ein schwieriger Begriff. So deutscher Bauernkrieg sagt man eben deshalb nicht, weil wir schon heute wissen, es ist nie das Deutschland. Und es sind das Elsass mit dabei und die Schweiz mit dabei, auch als großes Vorbild in vielerlei Hinsicht, die Schweiz mit dabei. Und es sind Gebiete dabei, die österreichisch sind. Ja. Krieg als Begriff ist schon schwierig. Du sagst im Buch, du benutzt es einfach auch der Abwechslung halber und auch der Kürze halber. Aber Krieg evoziert halt das Bild, dass da auch quasi so stehende Heere gegeneinander angetreten sind, das ist es halt auch nicht. Und die Revolution des gemeinen Mannes wurde ja von Peter Blickle vor allen Dingen auch benutzt als Untertitel seines kleinen Buches, was eine starke weite Verbreitung hat, weil das so ein kleines C.H. Beck-Buch ist. Und gegen den Begriff hat Lyndall Roper eingebracht, dass mit der gemeinen Frau eben Prostituierte gemeint sind und dass damit einfach ein Begriff ins Spiel gebracht wird mit dem gemeinen Mann, der abwertend gemeint ist, und zwar von der Obrigkeit aus.
Gemeiner Mann ist der Begriff, auf den man es am ehesten bringen kann, weil die Leute sich halt selber so als das verstanden haben. Also Mann nicht nur als Mann, sondern die unteren Schichten, aber gleich, also nicht die untersten Schichten, wie Marx ja mit Luppenproletariat gesagt hätte, aber die Haushaltsverstände und ähnliches. Und wir müssen uns angucken, dass es halt die selbstbewussteren unteren Schichten waren, die sich damals erhoben haben. Also oftmals hatten ja auch nicht ganz ganze Haushalte sich erhoben haben, sondern sie halt eben dann StellvertreterInnen, es gab auch Frauen, die sich eben mit erhoben haben oder die revoltiert haben, unterwegs waren. Und da ist halt gemeiner Mann das Griffigste, was man meines Erachtens noch so haben kann. Also es gibt sehr, sehr genaue Studien, gerade was die Thüringer-Episoden angeht. Also da hat Thomas Müller sehr viel zum Thema, was Mühlhausen und so weiter angeht, wer sich da alles erhoben hat, die Pfänner und so weiter und die Sieder, sehr, sehr genau erhoben worden, was man aus Quellen halt, also Rechtsquellen oder nicht statistischen Quellen, nicht Rechtsquellen finden konnte. Und da finde ich, gemeiner Mann ist immer noch besser als Selbstbezeichnung als der Bauern zum Beispiel oder eine andere Bezeichnung. Also gerade in den Thüringer-Episoden waren es ja bis zu 20 bis 30% eben auch Städter, die sich erhoben haben. Deswegen ist Bauern erst recht schon mal falsch.
Ich meine, vielleicht lässt uns das Deutsche an der Stelle auch im Stich, vor allen Dingen in unserem heutigen zeitgenössischen Gebrauch, weil in gemein steckt natürlich gemeinsam drin, aber eben auch das Abwertende, du bist gemein zu mir. Im Englischen ist es common, ja, the common people, ja, das hat man vielleicht schon eher getroffen, worum es geht. Also mir ist ja viel wichtiger, dass man solche Begriffe, wenn man sie nutzt, immer schön reflektiert benutzt und eben auch im Endeffekt auch sagen kann, warum alles nicht hundertprozentig passt oder wozu man immer noch was sagen kann, ja, weil das im Grunde genommen uns ja nur dazu bringt, besser zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt den Bauernkrieg ein bisschen besser verstanden nach diesem Sommer, ja,
Das ist
also
schon mal gut.
und sagt dann halt doch trotzdem ganz häufig einfach Bauernkrieg, weil es schneller geht, ne?
Ist okay, weil das Wort auch irgendwie gesetzt ist. Deswegen würde ich es auch immer mal journalistisch oder im Alltag benutzen, um dann gleich darauf hinzuweisen, dass es aber halt eben schwierig ist. Und wie gesagt, du hast völlig recht. Gemein kommt meistens so den Leuten im Sinne vor, dass es irgendwie fies oder was ist. Aber in allen Quellen taucht das Gemeinsame immer wieder auch auf. Also, dass man gemeinsam solidarisch miteinander ist. Es gibt Verbrüderungsbriefe von so vielen Haufen. Auch Münster, wenn man ganz kurz zurückgerufen hat, immer wieder sich mit verschiedenen Bauernhaufen, gerade in Süddeutschland und so weiter auch geschrieben. Also man hat sich die gegenseitige Solidarität immer wieder zugesichert. Deswegen dieses Gemeinde, also im Sinne von gemeinsam, finde ich dann schon sehr sinnstiftend, um das auch für damals zu benutzen. Aber klar, du hast recht, man muss es reflektiert benutzen.
Genau, zu dem gemeinsam möchte ich gerne nochmal zurück, denn es geht um eine gemeinsame, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, schreibst du. Und du
Ja.
setzt ein bisschen auseinander, dass es in den letzten Jahrzehnten Zweifel daran gab, ob das geht, also ob
Ja.
man gemeinsame Ressourcen so nutzen kann, dass am Ende auch wirklich was übrig bleibt für alle, ja.
Du meinst jetzt die Zahl der Allmende, ja.
Genau, aber was ich mich Frage ist natürlich, dass es, oder was ich natürlich total sehe, ist, dass natürlich im Widerspruch zu unseren eigentlichen, zu unserer Freiheitsvorstellung heute steht, die so landläufig ist, ne? Gemeinsame Nutzung heißt ja, und gemeinsame nachhaltige Nutzung, das sind ja zwei Einschränkungen dessen, wie ich was nutzen will.
Es gibt, es muss ich, müsste ich gucken, ob das aus den 60ern oder 70ern ist, das sogenannte Dilemma der Allmende. Das ist so ein, bis heute in der Volkswirtschaftslehre ein eisernes Gesetz, was ein bisschen absurd ist. Ist ja eine Gesellschaftslehre, die keine Gesetze kennen sollte. Die Volkswirtschaftslehre tut es aber so, sie wäre wie eine Naturwissenschaft und hat eben angeblich Gesetze, was absurd ist. Und das besagt, dass, machst du, glaube ich, an einem Beispiel von einer Weide. Wir haben dann eine Weidefläche und haben dann mehrere Anrainer, die alle jeweils Schafe haben. Und jede dieser Personen ist natürlich einfach egoistisch unterwegs. Also wir haben dann diesen Marktteilnehmer des kapitalistischen Marktes und jeder von denen will halt einfach Profit maximieren. Also jagen die alle so viele Schafe, wie sie haben, auf diese Weide und dann ist sie halt in 2 oder 3 Jahren komplett überweidet und kaputt und dann sterben alle Schafe und alle haben gar nichts mehr davon. Deswegen muss man das irgendwie regulieren, was ein bisschen lustig ist, weil der Markt soll ja eigentlich nicht reguliert werden, aber das Dilemma der Allmende spricht von der Regulierung, was witzig ist. Also, und das gilt halt bis heute als eheres Gesetz. Es gibt tausende Beispiele aus der Geschichte, wie auch aus der letzten Jahrzehnte von weiß, indigenen Völkern und so weiter, dass es eben nicht, dass es kein Gesetz sein kann, dass eben man eben gemeinsam nutzt und gleichzeitig auch weiß, dass man eben nachhaltig einen Teich nicht komplett überfischt oder eben eine Wiese halt nur so weit beweidet, dass eben diese Wiese nicht kaputt geht oder alle Schafe sterben und so weiter. Und deswegen habe ich da ein bisschen gegen dieses Gesetz angeschrieben und natürlich das Nachhaltige ist natürlich auch kein Gesetz, sondern der Mensch kann sich auch natürlich kaputt machen. Es gibt dieses Buch, wunderbare Buch Kollaps von, glaube ich, vor 15 Jahren, was gezeigt hat, wie Menschen in Island und Co., in Grönland und Co. sich halt eben auch kaputt gemacht haben, Gesellschaften, weil sie halt eben nicht darauf geachtet haben. Aber das ist kein eheres Gesetz und deswegen habe ich das eben so betont. Aber dieses gemeinsame, Komma, Nachhaltige ist deswegen auch dann so ein bisschen als Imperativ gesetzt, weil ansonsten natürlich es nicht funktioniert. Aber ich habe halt
Ja.
eben versucht, dieses Gesetz halt so ein bisschen anzuschreiben und das nochmal nach vorne zu holen.
Mein Gedanke ist halt, dass es dem Leitbild der individuellen Freiheit insofern widerspricht. Ich gehe mal von der Weide weg und sag mal Energie, Strom. Einfach nur Strom. Nicht Energie in dem ganzen Feld, sondern Strom. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich mit erneuerbaren Energien nie so viel Strom machen werden, wie es für unsere Wirtschaftsweise heute und unsere Wohn- und Lebensweise heute nötig wäre. Das heißt, irgendwo kommt das Thema Verzicht dann doch irgendwie wieder ins Spiel. Und den kann man natürlich gemeinsam und nachhaltig verwalten. Aber es ist damit gemeint, dass Leute von ihren persönlichen Freiheitsrechten vielleicht nicht, aber von ihrer persönlichen, individuellen, jederzeit in ihr eigenes, Gutdünken gestellte Lebensgestaltung irgendwo ein Stück zurücktreten. Ne? Also wenn zum Beispiel klar ist, dass zu bestimmten Zeiten für diese bestimmte Region nur so und so viel Strom zur Verfügung steht, da muss halt irgendwo gespart werden. Also mein Eindruck von unserer momentanen Gesellschaft ist jetzt nicht eher, dass Leute bereit wären, zugunsten der Gemeinschaft oder der Nachhaltigkeit auf ihre Lebensgestaltung da so wahnsinnig viel Einfluss zu nehmen.
Naja, es kommt auf das Menschenbild drauf an, aber da klar wird es solche Menschen geben. Das haben wir ja gerade, das ist ja gerade das, was es umtreibt, so diese regressive Idee von Freiheit, also eher so ein infantiles Ding mit, ich poche auf, also die Freiheitsbeauftragte von Welt, also Frau Schneider, die ja irgendwie keine andere Ahnung hat, außer Ego ist Freiheit. Das ist natürlich ein dreckiger Begriff und ich glaube, die Leute sind zu verwöhnt sein, einfach, weil sie nicht kapieren, dass. Also Freiheit ein bisschen mehr ist als einfach nur, ich will jetzt und gegen alle anderen da irgendwas durchzusetzen. Wir haben das halt natürlich massiv mit der Corona-Pandemie gehabt, dass irgendwie Leute halt dachten, Freiheit ist das, mit irgendeinem Tanga von meinem Mund draußen auf der Straße rumzulaufen und zu schreien, ich will keine Impfung oder irgendwas haben. So, wir sind in Linien, keine Frage, aber natürlich ist unser evolutionärer Vorteil die Kooperation. Und das müssen wir uns, glaube ich, nochmal, oder manche von uns hätten mal klar machen, das ist diesen Menschen, glaube ich, nicht klar. Die halt so ein, wie gesagt, so ein infantiles Freiheitsverständnis haben, dass wir halt nur als solidarische Wesen halt überhaupt klarkommen. Also die bauen ja auch nur darauf auf, diese Leute, diese Freiheit schreien, dass die ganze Basis halt solidarisch ist. Also ich meine, wir haben ein solidarisches Krankenkassenwesen, Feuerwehr, die ganze Verwaltung, Logistik läuft irgendwie alles, wenn ich mal hier bei uns irgendwie in unseren Gefilden bleibe, läuft alles irgendwie mehr oder weniger auf einer erstmal solidarischen Praxis ab. Und nur so geht es meines Erachtens. Also es gab ja genug Versuche von libertären Kommunen oder Kommunen kann man es nicht sagen, die waren ja nicht gemeinsam, sondern die haben ja nur auf demselben Flecken gewohnt. Also in Nordamerika gab es das, habe ich ein Buch dann leider nicht mehr reingepackt, aber gab es Versuche da irgendwie sich so eine, ja eben keine Kommune, sondern die haben gemeinsam
Ein
einfach.
Gesellschaftsentwurf, ja.
Genau, da gewohnt und das ist ein Müllabfuhr gescheitert, weil keiner hat da irgendwie, also es kamen dann Grizzlybären, die Müllhaufen, die sie alle vor ihre Häuser gekippt haben, gefressen haben und die Leute vertrieben haben, weil die es nicht geschafft haben, irgendwas zu organisieren, weil jeder war ja nur selbst seines eigenen Glückes Schmieds. Also das ist halt ziemlich absurd und wenn man es das in meiner Geschichte, wie gesagt, gibt keine Gesetze, aber der Mensch war immer bis jetzt nur erfolgreich, wenn er irgendwie solidarisch war und ich mutmaße, dass das so weiter erstmal so bleiben wird. So, das ist.
Zugleich spüre ich schon auch, dass es so also ein Bewusstsein dafür geht, dass es natürlich nicht in Form von Kollektivismus gehen kann. Auch nicht
Ja,
um den
genau. Genau.
Staatskollektivismus aller DDR-Konsorten. Das machst du auch ganz deutlich im Buch.
Genau.
Und zugleich ist klar, dass die Hyperindividualisierung auf Konsum hin, auf den Ego-Trip, den du gerade angesprochen hast, auch nicht trägt. Ich glaube, das ist vielen Menschen am Ende in unserer Gesellschaft auch Gewahr. Ein Ausdruck dafür ist ja, wie ich finde, eigentlich, was wir so spätestens mit der Corona-Pandemie erlebt haben, dass es schon so was wie einen neuen Rückzug auch ins Private gibt,
Ja, na klar.
den viele aus ihren ostdeutschen Familien im Osten auch kennen, ja, weil die meisten ostdeutschen Familien so gelebt haben, ziemlich auf sich bezogen,
Ja, genau.
im Privaten, ja. Und ich erlebe das durchaus, also auch der Rückzug von Nachrichten, der Rückzug aus politischer Beteiligung, den es gibt. Einfach aus Ernüchterung oder aus, ich ertrage das nicht mehr, hat auch so was Privatistisches, ja. Und gleichzeitig, ich denke, ist es vielen Leuten gewahr, nee, wir brauchen eine Form von neuem Austarieren zwischen persönlichen Freiheiten und gemeinschaftlicher Organisation, ne? Und du sagst, das ist ja im Grunde genommen die Utopie, die wir suchen im Buch. Aber die Frage ist halt, wie kommen wir da jetzt hin? Kommen wir da überhaupt hin? Kommen wir da auch hin ohne Religion, ganz ehrlich gesagt?
Auch die alte Debatte zwischen, die eigentlich im 19. Jahrhundert schon war, zwischen Bakunin und Marx. Anarchismus slash Individualanarchismus oder Anarchismus, Kommunismus gegenüber halt eben ja dem möglichen krassen Kollektiv, wo das Individuum verschwindet. Wobei Marx das ja gar nicht so groß geäußert hat, sondern eher dann die späteren Marxistinnen habe ich gesagt. Ich glaube, es waren echt noch Lenin und Co. waren echt als Männer. Also ja, also sagen,
Das hat eine starke geschlechtliche und
genau. Also,
Gender-Konnotation, ja.
genau, wo musst du sagen, das Kollektiv komplett verschwindet. Klar, die Diskussion muss ausgefochten werden. Ich bin natürlich auf Seite des Individuellen, aber gleichzeitig müssen wir es irgendwie schaffen, das gemeinsam zu tun. Deswegen ist diese Idee des Kommunitaristischen, hat was physisch, aber wie wir da genau hinkommen, habe ich auch keine Ahnung. Also es kann eigentlich, also mit Gustav Landauer könnte man sagen, dieses Landkommunen-Idee war eigentlich ganz hübsch mal vor 100 Jahren, die halt versucht haben, aber das hat ja auch nicht geholfen, zu sagen, ich hätte mit Landkommunen dem kapitalistischen Großstädten zu entziehen, hat aber ein bisschen was wie dann die 70er Jahre, Landkommunen-Hippietum und sowas,
Das hat auch ein sehr starkes regressives Ding, ne? Also wir kennen das im
Ja.
Osten ja vor
Ich wollte
allen
gerade
Dingen,
sagen, wir
ja.
sind dann eben sehr schnell wieder bei einer Antimoderne, bei einer Romantisierung von irgendwie Scholle und einer Anführungszeichen ursprünglichen oder irgendwas Seinsweise. Ich versuche mich ja auch sozusagen den Bauernkrieg, den Faschos zu entziehen, die ja auch versucht haben, an Münster und Co. mal so ein bisschen ranzukommen. Du kannst mich gerne Fragen, aber ich habe natürlich keine Antwort. Also wäre ich jetzt der Erste, der gerade aktuell eine Antwort hätte. Es gibt Leute, die behaupten das, aber ich würde es nicht behaupten, dass ich einen Weg hätte, wie wir da gerade dahin kommen könnten.
Aber wir sind
Ich
ja im
wollte.
Eule-Podcast und der Eule-Podcast gehört zur Eule, dem Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Und da gehe ich jetzt schon nochmal hin, auch wenn du sagst, religiös, unmusikalisch. Denn das hat zwei Seiten. Das eine ist, dass für, denke ich, die Frage gestellt ist, kann Religion eine Ressource sein, die so
Natürlich.
eine gesunde Gemeinschaftlichkeit, sage ich jetzt mal, auch das wieder schwieriger Begriff, ne? Also der Gesundheitsbegriff an der Stelle, aber eine Gemeinschaft schafft, die zugleich die Würde des Einzelnen wahrt.
Ja.
Und umgekehrt ist es auch für die Religion, also hier für die organisierte Religion in Deutschland, für die Kirchen, eine Frage, ob die überhaupt noch in Wörtchen mitzureden haben.
Ja, unbedingt, um mal an den aktuellen Disput anzuknüpfen. Ich glaube, wenn Kirche sowas wie eine NGO ist, dann hat sie auf jeden Fall Berechtigung. Um mal Frau Klöckner zu. Nein, eine Kirche kann natürlich sein, was sie möchte und was sie will, aber ich glaube, sie ist genau dann stark, wenn sie sich eben auch in weltliche Belange irgendwie einmischt. Wenn wir das nochmal angucken, also historisch, 1989 wollte man groß den 500-jährigen Geburtstag von Thomas Müntzer feiern in der DDR. Das ist sang- und klanglos natürlich untergegangen in den ganzen Wendeereignissen und gerade an denen war natürlich auch eine Kirche beteiligt, weil die Kirche halt Menschen, ganz vielen nichtgläubigen Menschen halt eben auch Räume geöffnet hat. Also die Kirche in der DDR war halt einfach eine wichtige Säule, ein wichtiger Faktor für oppositionelle Gruppen, weil sie einfach, ja, genau, den Menschen die Räume gegeben hat, zugehört hat, mitorganisiert hat und ja, wahrscheinlich zur Herzensbildung oder was auch immer mit beigetragen hat, aber eben es nicht um religiöse Dogmen oder Ähnliches ging oder die Leute bekehren wollte, sondern also die Leute vor Ort, also die Pfarrerinnen und Pfarrer gemerkt haben, hier passiert irgendwas und das müssen wir irgendwie unterstützen, ermöglichen und so weiter. Und genau da kann eine Kirche halt auf jeden Fall ein wichtiger halt irgendwie Akteur, wichtige Institution oder wie auch immer man es nennen möchte, sein. So, wie gesagt, rein individuell, spirituell, religiös. Ist Kirche wahrscheinlich für viele Menschen wichtig, für andere nicht? Das kann ich so nicht beurteilen. Ich kenne religiöse Menschen und das ist halt völlig. Nein, es ist, also sagen,
Nein, aber
aber.
das ist ja für den Osten schon mal nicht schlecht.
Ja,
Aber was ich mich.
ich war selbst ein Christlehrer mal, aber dann kam der Judeunterricht dazwischen. Also ich bin auch getauft und sonst was. Ich war ein Jahr in Staaten und habe bei Baptisten gelebt. Also das ist mir alles nicht unfremd. Als gesellschaftlich wichtiger Akteur ist, glaube ich, eine Kirche immer dann, wenn sie sich irgendwie einmischt. Und das wäre dann quasi eher so eine NGO-Rolle. Wenn sich eine Institution nicht mehr irgendwie in gesellschaftliche Belange einmischt, wird sie vielleicht gesellschaftlich irrelevant, wäre so meine Vermutung. Das kann jetzt auch falsch.
Ja, also ich sage ja, ich finde es halt, es ist arg stark natürlich an das zurückgebunden, für das sowohl religiös-musikalischen als auch unmusikalischen Menschen zunehmend in der Sprache fehlt, nämlich das, was wir Glauben nennen. Heute ist man in der Kirche und wir im Osten kennen das ja schon seit längerer Zeit so, weil man irgendwas mit dem Glaubenshaufen anfangen will. Ja?
Naja.
Man ist im Osten nicht in der Kirche, weil man damit in eine gesellschaftlich wichtige Institution stützt, die man, obwohl sie auch im Osten enorm wichtig ist, größte Kulturträger etc., für viele Leute aus eigener Unkenntnis heraus nicht sichtbar ist. Und man ist auch traditionell viel, viel seltener dabei. Und die westdeutschen Landeskirchen und Bistümer erleben das ja gerade, dass die Leute eben nicht mehr per se dabei sind. Und damit schwindet auch die Schwungmasse. Und ich habe manchmal in vielen Debatten, die wir führen im progressiven Spektrum, im linken Spektrum, auf Blue Sky oder so, das Gefühl, dass Leute sich auch auf die Allyship der Kirche verlassen und sich gar nicht gewahr sind, wie prekär Kirche an sich als Institution auch schon geworden ist und dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass es die gibt. Wenn man jetzt keinen Thomas Müntzer hat, der die Leute irgendwie aktiviert, die offene Frage bleibt dann schon, wie man zusammenkommt, wenn es die Predigt nicht mehr ist und der Glaube nicht mehr ist. Also nur, also eine abstrakte Utopie ist wahrscheinlich zu wenig gemeinschaftsstiftend.
Wahrscheinlich schon, aber dazu gäbe es ja dann sowas wie soziale Praxen. Das erstens glaube ich nicht, dass es eine Person braucht. Das schreibe ich ja auch am Ende des Buches. Ich hoffe, dass heutzutage Geschichte keine Einzelhelden mehr braucht. Das Hoffnungsstimmende ziehe ich dann einfach aus, ja, aus der gemeinschaftlichen Praxis. Also sei es, dass man irgendwie Nachbarschaftsinitiativen, man sieht das ja gerade so ein bisschen an dem seit ein paar Jahren beginnenden Protesten gegen Mieten, also und Wohnungsknappheit und sowas, wo sich halt irgendwie in Nachbarschaften oder in Kiezen Leute formieren. Ne? Das ist alles natürlich eine Mini-Hoffnungsschimmer und ob das alles irgendwie trägt, weiß ich nicht, aber ich glaube, aus solchen sozialen, gemeinschaftlichen Protesten oder nehmen wir Gemeinschaftsgärtner, meine ich jetzt nicht sozusagen das Hippietum, sondern wirklich, es gibt da wirklich Gemeinschaftsgärtenformen, wo Leute alt und jung und arm und reich und zugezogen und alteingesessen halt irgendwie gemeinsam halt irgendwie einen Acker bepflanzen. Das ist also Kleinform von hoffnungsstiftenden Sachen, die natürlich jetzt nicht die große oder die Vorlage für das große Ganze sind, aber das müssen wir uns, glaube ich, wieder mehr bewusst machen, solche kleinen Dinge. Und vielleicht wächst daraus was, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollten, außer dass wir was tun müssten.
Ja, also was tun müssen oder eben was kann man tun? Man kann zum Beispiel das Buch kaufen, warum denn nicht? Ja, oder man leiht sich das in der Bibliothek aus. Bei
Es
uns
gibt
in
in
Bad
mehreren Stadt.
Frankenhausen gibt's das.
Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass es in mehreren Stadtbibliotheken erhältlich ist. Genau. Bei Bibliotheken
Genau.
sind auch wieder so, Bibliotheken sind neben dem Fahrrad eine der wunderbarsten Erfindungen der Menschheit. Ist auch wieder eine kommende Idee, ne? Bibliothek, Gemeinschaft, Solidarität, Wissenszugang. Da
Genau.
haben
Also
wir
für mich ist das auch
wieder.
nochmal ein Gedanke, der sowieso stark im Spiel ist im Jahr 2025, in dem wir leben, weil wir sehen, dass die Rollen sich verschoben haben. Wenn früher Institutionenkritik eher von politisch links kam, kommt sie heute massiv von rechts.
Ja.
Eben als Angriff auf unsere demokratischen Institutionen oder die Institutionen der parlamentarischen Demokratie. Und die sind in erheblichem Maße, und auch das zeigt ja eine Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg vor 500 Jahren, eben doch geprägt und verbessert worden über 500 Jahre hinweg, eben auch durch gemeinschaftliche Ideen. Und manches von dem, was wir denken, was man heute neu erfinden müsste, ist in eben nicht perfekter Form. Ganz sicherlich nicht perfekter Form, aber schon angedacht, verwirklicht, teilhaft irgendwo mit drinne. Und Stadtbibliotheken, Genossenschaftsbanken. Also das sind alles auch Möglichkeiten, wo wir durch unsere privaten und kollektiven Entscheidungen mitmachen können und gemeinschaftliches
Genau.
Leben führen können, ja.
Auch das ganz kurz als Randnotiz eben auch das Wichtige, eben das Gemeinschaftliche. Die hatten damals eben keine Anführer. Also deswegen ist es auch, war mir wichtig, Münster von dem Thron oder dem Sockel der DDR zu heben. Die haben sich, die 12 Artikel haben die sich gemeinschaftlich gegeben. Die haben es immer wieder gemeinschaftlich ausgehandelt, was sie mit den Fürsten. Also sie haben, waren selbstbewusst genug. Also sie waren quasi alles nicht irgendwie die dummen Bauern, die dummen kleinen Städter, die Unterschichten, irgendwas. Die waren selbstbewusst genug, Forderungen zu stellen und haben selbst ausgehandelt, selbst aufgeschrieben und den Forderungen den an die Fürsten und so weiter gestellt. Das ist mir wichtig, weil da haben wir diesen Gemeinschaftselement ja eben auch nochmal drin, so dieses Selbstbewusste, souverän als Gruppe halt so gegenüber jemand anders zu formulieren. Das ist halt irgendwie das, was ich ja mitnehmen würde von damals.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Alles klar, gerne. Ich danke fürs Interesse.
Soweit unser Gespräch mit dem Historiker und Journalisten Tobias Prüwer. Das, wie ich finde, doch unsere kleine Reihe, unser Triptychon zum Bauernkrieg in diesem Sommer im Eule-Podcast ganz gut abgerundet hat. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattform und auf Social-Media-Plattformen liked, teilt, weiterempfehlt an eure Kolleginnen, Freunde und Bekannte. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Arbeit der Eule unterstützt mit einem Eule-Abo. Alle weiteren Informationen dazu auf eulemagazin.de/abo. Wir hören uns wieder zum Monatsrückblick Eule Podcast Re August 2025 am 30. August. Nach einem Monat Juli-Pause machen wir also wie üblich weiter mit unserem Rückblick auf die wichtigen Nachrichtendebatten aus Kirche und Religionspolitik. Diesmal quasi über 2 Monate und ich freue mich sehr, dass Thomas Wischtrach, langjähriger Links am Tag des Herrn, LATDH-Autor, diesmal mit dabei ist, weil Michael im Urlaub ist. Bis dahin, Ende des Monats, in nicht einmal 14 Tagen, auf Wiederhören.